Hallo Philipp!
Hallo Antonia. Na,
Na, wie ist es?
ah, es ist gut, es ist gut. Ich vermisse dich natürlich nach,
Natürlich.
ja, ich, also ich, wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbracht und das ist, ja, eine ungewohnte Leere, die heute Morgen
Ja.
sich ausbreitete, als ich aufwachte.
Die Augen aufschlug.
Ja, wo
Antonia!
bist du?
Wo
Und
bist du
ja, dann musste
wohl?
ich mir wieder allein einen Kaffee machen und die schönen Zeiten waren
Och
vorbei.
Mann,
Aber
och Gott.
das war okay. Der hat wenigstens
Aber
geschmeckt.
es war doch so schön. Lass uns doch mal erzählen, was jetzt diese Woche passiert ist. Ich finde, das darf man jetzt mal ohne
Natürlich.
direkt. Es geht ja indirekt um den
Natürlich. Es
Vogel.
ist ja auch eine Art Morgenreport, wenn man sozusagen vielleicht einen kleinen Wochenreport macht. Oder ist ja auch ganz egal, wir
Ja.
können nämlich sowieso machen, was wir wollen. Ja,
Das sagen
was
wir
ist
auch
denn bei. Okay,
jede
ich.
Folge.
Soll ich sagen? Willst du sagen?
Sag du, fang
Ja,
an,
okay.
los.
Also ist etwas Großartiges passiert. Unser Baby ist geschlüpft, unser zweites Baby sozusagen. Wir haben ein zweites Buch herausgebracht, das wissen viele von euch ja schon. Und diese Woche war offizieller Release Day von unserem Buch Unterstarren, die Entdeckung einer unterschätzten Art. Und das haben wir ein bisschen gefeiert. Wir hatten eine kleine
Ja.
Premieren. Veranstaltung, wir hatten unsere erste Lesung und das Ganze hat in Köln stattgefunden, was ich ganz toll fand. Genau, das ist
Ja,
passiert.
und it was a beauty. Ich muss wirklich sagen,
Ja.
es waren ja eigentlich nur 2 Tage, aber wir haben sie voll ausgeschöpft. Und
Ja.
jetzt möchte ich mal kurz was sagen, also abgesehen von dem Programm, was wir hatten.
Ja.
Was wir richtig gemacht haben, Philipp, ist, dass wir es nicht zu
Ja,
vollgestopft haben.
allerdings, das
Ne?
ist,
Muss man noch mal
ja, wir sind
sagen.
ja auch inzwischen alte Zirkuspferde, wir wissen
Ja.
ja, wie es läuft und dass wir auch so unsere 2 Stündchen Schlaf am Nachmittag brauchen.
Genau.
Das ist
Genau.
leider auch wahr. Aber
Ja,
na.
aber jetzt mal vielleicht zum Hintergrund. Ich finde, wir haben ja, wir hatten ja, hast ja eben schon gesagt, mit dem Verlag einen Empfang sozusagen. Der war wirklich sehr schön. Auch mit der Presse einen netten Spaziergang, den wir noch gemacht haben durch Köln bei wirklich bestem Wetter.
Ja.
Also wirklich bestem Wetter. Und dann haben wir mit ganz, ich sag mal, im Familienkreis mit dem Verlag das Release gestartet. Und das war wirklich richtig schön. Und dann saßen wir noch draußen und
Ja.
alle waren eher drupp. Und es ging auch ein bisschen länger, muss ich sagen, als ich dachte auf jeden Fall. Und
Ja.
dann mussten wir ja am nächsten Morgen ganz, ganz früh
Ja.
aufstehen. Und deswegen vielleicht auch als Hintergrund dann das kleine
Ja, aber auch dazu muss
Schäferstündchen.
man sagen, wir haben natürlich jetzt auch fast 2 Jahre, glaube ich, an dem Buch gearbeitet mit dem Verlag. Ich sage auch, wie er
Ja.
heißt, der Brandstätter Verlag. Und wir haben immer uns nur über Zoom unterhalten und dann ist es ja auch schön, wenn man sich mal sieht und deswegen haben wir uns da irgendwie ja so ein bisschen verquatscht. Und ich muss
Ja.
sagen, es ist natürlich auch ich als altes Landei, wenn du den Jungen mal in die Großstadt lässt, ne, da ist so ein kleines Feuer, das da noch lodert. Und wenn dann
Ja, Gott sei
und wenn es dann
Dank.
noch
Gott
so
sei Dank.
frühlingshaft, wirklich,
Ja.
also mein Herz war ganz weit und dann saßen wir draußen
Ja.
und ich dachte, ich bin irgendwo in Palermo oder so. Es war so,
Ja,
es war
ja.
wirklich, das war die Aachener Straße in Köln, aber wenn man die Augen so ein bisschen
Ja.
zugemacht hat, dachte man, man sei irgendwo im Urlaub, weil es das erste Mal für mich, das erste Mal im Jahr war, dass man auch abends noch
Draußen
draußen
saß.
saß.
Ja, das stimmt. Und ich muss auch wirklich sagen, es war eigentlich wirklich perfekt und auch im kleinen Kreis
Ja,
super schön
ja.
und der beste Start in dieses Buch. Und
Voll.
wir haben ja wirklich Ups and Downs mit diesem Buch gehabt.
Ja.
Also ich glaube, das kann man so sagen.
Ja.
Es war anders, als wir uns das von Anfang an gedacht haben. Und jetzt sind wir aber trotzdem so
Ja.
stolz, dass es so schön geworden ist. Und wir sind so glücklich,
Ja.
dass wir auch mit dem Brandstätter Verlag so gut zusammengearbeitet haben.
Ja.
Und
Ja.
deswegen war es, ja, es war einfach eine sehr schöne Feier. Und am nächsten Morgen, vielleicht wollen wir das noch erzählen, weil ich fand es dann doch wirklich aufregend, sind wir dann noch aufgestanden um, ich weiß nicht, 6:30, halb
Ja,
sechs, weiß ich gar nicht mehr,
mein Wecker
und
stand auf
sind in die,
6.
ja, 6, ja, und sind in die Eifel gefahren. Und da war auch so schönes Wetter.
Ja.
Und wir fuhren mit dem Wagen meiner Tante, ich habe ja keinen, durch die Sonne, und haben dann die Waldakademie und den Peter Wohlleben besucht. Ich habe Sprachstörung, sorry.
Ja.
Und it was a beauty.
Ja, und
it was a beauty.
Und bevor wir dann zum Peter gefahren sind, hat man durchs Auto, sobald wir die Stadt verlassen haben, die Feldlerchen singen hören. Und Das ist natürlich auch ein schöner Morgenreport, wenn man so will, weil das einfach natürlich ein Vogel ist, mit dem ich sehr verbunden bin hier in Brandenburg, in meiner Umgebung. Und ich habe mich natürlich total gefreut, den auch mal an anderer Stelle zu sehen, ne? So.
Ja,
sofort.
Und ich habe mich auch gefreut, weil ich ihn ja nie sehe.
Ja,
und
genau.
Mit dir zu sehen, zusammen gerade, wo wir ja auch darüber unser erstes Frühlingswatch gemacht haben.
Ja.
Da kommen wir vielleicht später nochmal zu.
Ja, ist jetzt ein bisschen viel Buch.
Ja, es ist sehr viel, aber ich finde, das kann man den Hörerinnen auch mal zumuten.
Ja,
ja, jetzt hör mal auf, also sonst hört ihr euch das nochmal an. Philipp und ich haben eine kleine Serie gestartet, parallel zu unserem Buch. Da gucken wir morgens dann die Vögel an, das heißt Frühlingswatch. Und die erste Folge, da hat der Philipp über seine Lerchen berichtet.
Genau.
Und ich habe mich super gefreut, mit dir zusammen auf dem Weg zum Wohlleben die zu sehen. Und Waldenköllen, also hier muss man wirklich ein bisschen raus.
Ja, ist ja auch sonst klar, die heißen ja auch nicht. Feldlerchen, nicht wahr?
Genau. Genau.
Aber das hat mich auch sehr gefreut und insgesamt, um das vielleicht abzurunden, muss ich sagen, es ist ja immer eine weite Reise für uns, wenn du nach Berlin oder Brandenburg kommst oder wenn ich dann in den Westen, tief in den Westen, Achtung, weißt du noch?
Tief im Westen! Musste leider jetzt wieder sein.
Das war ehrlich gesagt auch, das war auch meine...
Sorry, du hast ja auch dran, du hast ja eigentlich drauf
gesprochen. Das war auch mein Wunsch, das war die Folge über die Goldammer, wo ich einfach, wo ich gesagt habe, ich war letzte Woche tief im Westen und dann kam es aus dir heraus, das muss ich sagen, eins der Highlights unserer 50 Jahre Podcast.
Und es waren eine, ich glaube, das war wahrscheinlich Folge, ich würde mal sagen 8, 9, also ganz am Anfang. Es war jetzt Zeit, dass das
also ich, es ist ja so, wenn du in den Osten fährst, ich in den Westen, es ist einfach immer ein weiter Weg. Und ich saß jetzt auch 8 Stunden im Zug und das ist, hat alles geklappt, wunderbar. Und das machen wir ja auch gern. Ja, so. Mhm. Aber man ist natürlich vorher immer so, puh, und, ne? Aber in dem Moment, wo man dann, also bei mir war es so, als ich in Köln am Ring ausgestiegen bin, ne? Da hat mich eine Wärme empfangen. Ich wurde umarmt von dieser Stadt und das liegt natürlich auch an dir und das liegt daran, dass ich diese Stadt jetzt schon so lange so gut kenne, an den vielen tollen Menschen und Erinnerungen und Momenten, die man mit solchen Orten hat. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass das jetzt so, also dass ich das jetzt nochmal so gespürt habe, weil ich das weiß, dass auch beim nächsten Mal genauso sein wird, dass man quasi an einen Ort kommt, wo man ein ganz kleines bisschen zu Huss ist.
Ja, zu Hus. Und ich finde das schön, dass du das nochmal erwähnst. Übrigens auch das Feedback von den Kolleginnen vom Verlag, die auch so begeistert, die kommen ja aus Wien, waren so begeistert von Köln und von den Menschen und von der Wärme.
Ja.
Und das hat mich so gefreut, weil ich lebe ja hier und manchmal geht die Stadt mir natürlich voll auf den Sack.
Ja, natürlich.
Natürlich. Aber ich muss auch sagen, die Menschen hier sind sehr zugewandt.
Ja.
Und das macht es alles ein wenig einfacher. Und danke an die Kölner nochmal an dieser Stelle.
Ja.
Und Kölnerin.
Und an alle Brandenburger, die uns gerade zuhören, I see you and I love you und nicht böse sein, aber es ist ein kleiner Unterschied, weil man wird auch sofort so zugequatscht und so. Es ist einfach anders, aber als ich dann wieder nach Hause gekommen bin, habe ich genauso eine Wärme gespürt. Und ist das nicht eigentlich das Allerbeste?
Ja, natürlich. Das ist das aller. Nee, das ist auch wirklich so. Ich habe ja auch so lange in Berlin gelebt und auch in Berlin fühle ich die Wärme.
Ja.
Und das ist doch ganz klar. Und mit meinen Freunden.
Und vor allem, und da jetzt kurz einen Übergang zum echten Morgenreport. Heute Morgen, ich bin ja dann hier aufgewacht, ohne dich, aber in anderer guter Begleitung und habe aus dem Fensterchen geguckt und vor dem Fenster bei uns im Hof, ich würde sagen, 15 aufgeregte Spatzenmännchen, die so auf dem Boden, kennst du diese Balls, wenn die so hüpfen und so aufgeregt sind und so hin und her rennen. Und dann haben die immer so Federchen und so kleine Helmchen in den Schnabel genommen und so hin und her geräumt, weil sie so zeigen wollen, dass sie jetzt
dass sie jetzt bereit
sind.
Ja. Es ist einfach, nein, es ist einfach. Ich habe auch wieder gemerkt, ich weiß nicht, ob das mit, doch, es war ja mit dir. Wir haben ja auch hier in Köln ausnahmsweise mal ein Spätzchen Stimmt. gehört hier, als wir rumgefahren sind. Ne? Es gibt also noch ein paar und ich habe auch vor, jetzt mir die Kolonien, die es noch gibt, die kleinen Gruppen mal vorzunehmen, zusammen mit Naturgang. Das ist ein Hörer, der uns durch den Podcast kennt, und da habe ich mich super gefreut, der ist auch in Köln, und zusammen wollen wir jetzt anfangen, hier mal zu gucken, super. Wo sind denn die Spatzen super. In der Stadt und was können wir für die tun? Ja. Und ja, und da habe ich auch wieder gemerkt, wie ich die vermisse, dieses, weil man eben an Spatzen so gut beobachten kann. Das ist das Schöne, ja, sie sind eben so nah.
Und auch dieses Miteinander, also dann die Männchen, die sich so auftakeln und so einen auf dicke Hose machen und man denkt, hör mal, du bist nur ein Spatz, jetzt mach dich mal locker, und die, es ist so witzig, und dann gleichzeitig dieses, dass sie in der Kolonie brüten und sich wohlfühlen, wenn sie umgeben sind von vielen anderen Spatzen, das finde ich natürlich so sympathisch, weil ich bin auch so. Und, und gleichzeitig dieses sich dann, wenn einem einer dann doch zu nahe kommt, dann sind sie am Schimpfen und am Meckern und am Ankacken und so. Und das ist leider, das hat natürlich sowas auch, ich will nicht sagen menschliches, aber es ist einfach so, es sind einfach so sympathische Vögel, wo man so viel von auch lernen und mitnehmen kann. Und ich finde vor allem dieses in der Kolonie brüten und diese Eigenart, wenn sie alleine sind, dass sie nicht richtig klarkommen, das ist eigentlich das, was ich auch mit mir verbinde oder mit uns, und das ist das Schönste, ja.
Ja, und weißt du, was ich auch noch an denen liebe, jetzt wo wir bei den Spatzen sind? Ich liebe, dass die sehen ja wirklich extrem süß aus. Ja. Ne? Das sind ja, finde ich, immer noch süße Vögel. Ja. Aber die sind knallharte Motherfuckers. Wenn man sich überlegt, wie die übers ganze Jahr in Berlin bei minus 15 Grad wirklich in den kleinsten Büschen zwischen Riesenstraßen
und bei 40 Grad ohne einen Schluck, ohne einen Schluck Wasser.
Und richtig, richtig. Und die schaffen es trotzdem, und oder manchmal auch nicht, aber sie sind auf jeden Fall echt krasse im Allgemeinen Vögel. Aber Spatzen finde ich manchmal, denke ich, Alter, ey.
Ja.
Also, wo die auch wohnen, ne? In so wirklich den kleinsten, also das, was wir ihnen noch gelassen haben, so den kleinsten Ästchen, wo sie dann alle drauf sitzen und so.
Also am Hermannplatz in Neukölln ist so, da gibt's Spatzen, und da gibt's aber keine Büsche mehr, und da gibt's aber so einen Haufen mit so verlassenen Fahrrädern, die keiner mehr abholt.
Ja.
Und da wohnen die, ist deren Hecke.
es ist richtig das schlimm. Ist wirklich oder schlimm. Zum Beispiel am Hauptbahnhof, am Hauptbahnhof in Berlin. Ja. Daneben, da waren ja überall Spatzen, und da ist ja seit Jahren eine Riesenbaustelle. Ja. Und die Spatzenkolonie oder eine Spatzenkolonie, müsst ihr mal drauf achten, das ist so abgeschirmt nach vorne raus, da wo die Bahn auch die Tram fährt. Wenn man da durchguckt, dann sieht man, wie sie sich diese ganzen abgestellten Geräte zunutze gemacht haben. Und man denkt wirklich, oh Mann, jetzt sind sie wieder süß, aber was ich sagen will, ist eigentlich diesen krass.
Das ist deren Heckenersatz, und das ist natürlich, die brauchen halt diesen Schutz. Und na klar, in so einem Haufen Schrott haben sie ja auch ein bisschen Deckung. Aber diese Baustelle am Hauptbahnhof übrigens, wir kommen hier von Höpsken auf Stöcksken, aber da ist, es gibt ja noch ein paar Mehlschwalben in Berlin im Regierungsviertel, und diese Baustelle ist aber leider bald fertig, und dann fehlt denen da der offene Boden, und ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, was man da machen kann. Dieses Jahr ist sowieso der Arsch ab bei den Schwalben, weil es keinen Tropfen regnet.
Meine Güte.
Also da
kommen wir auch, gute Überleitung. Ja, es ist also für alle Vögel es ist dramatisch, und also nicht nur für Vögel, also im Allgemeinen ist es dramatisch, für alle, auch für uns Menschen.
Ja.
Aber wie du schon richtig sagst, bitte alle Wasser rausstellen, sowieso die füttern und auch die, die nicht füttern. Ja. Bitte Wasser rausstellen für unsere Vögel, absolut. Und kommen wir ja auch zu unserem heutigen Vogel, dem Haubentaucher, wo das auch dramatisch ist, ne?
Ja, also auf jeden Fall.
Also wenn die Nester da irgendwie nicht mehr schwimmend sind, sondern einfach, wenn das Wasser nicht mehr hoch genug ist. Ne?
Ja, also Thema Wasser. Also jetzt, wir machen mal einen kurzen Cut, beziehungsweise du hast es ja gut übergeleitet zu unserer heutigen Vogelart. Trommelwirbel, ich freue mich sehr, dass wir mal wieder einen Wasservogel besprechen. Ich habe gar nicht jetzt nachgeguckt, vielleicht ist es noch gar nicht so lange her, aber auf jeden Fall ich hätte fast gesagt, einen Entenvogel ist ja keine Ente. Also die Taucher, Familie der Taucher sind natürlich verwandt mit den Enten. Aber deswegen habe ich jetzt Wasservögel gesagt. Ja, weil wir natürlich bei Vögeln meistens an unsere kleinsten, feinsten Singvögelchen denken. Aber umso schöner finde ich, dass wir jetzt mal wieder letztes Mal einen Wasservogel gezogen haben. Und ich muss sagen, jetzt kommt's, der Haubentaucher ist so ein schöner, toller, faszinierender Vogel, dass ich mich sehr darauf freue, jetzt mit dir tief in die Materie einzutauchen.
Absolut. Und kannst du dich noch erinnern, wo wir zusammen den Haubentaucher beobachtet haben?
Nein. Wann? In Köln?
Nicht zu lange her.
Warte mal. Oh, das ist mir peinlich, aber ich habe vielleicht auch...
Nee, es braucht ja nicht peinlich sein. Vielleicht war es auch ein anderer Vogel und ich bin blind. Das kann auch sehr gut sein, nee, aber wir saßen am Bodensee.
Ach so, natürlich. Ja, ja, ich habe jetzt bei nicht zu lange her gedacht, irgendwie...
Okay.
Doch, das weiß ich noch. Ja, natürlich, das war ein Haubentaucher. Und zwar mit dem... Ja. Das war ein Jungvogel und eine Mama und die waren Blindfüchse und haben sich immer verloren.
Ja.
Oder?
Und der Kleine, der Kleine, glaube ich, war so kurz vor, so ich sag mal, im jugendlichen Alter und hat sich immer sehr weit weg bewegt und wir haben wirklich eine Viertelstunde, 20 Minuten das beobachtet und konnten uns die Tiere wirklich genau angucken. Es war super schönes Wetter, wir saßen auf einer Bank und das war der letzte Haubentaucher, den ich bewusst, deshalb habe ich dich gefragt, beobachtet haben.
Okay, das war super schön. Es war ja auch September, deswegen, das kommt auch hin, dass der schon jugendlich war, kurz vorm Selbstständigsein. Wahrscheinlich war das auch das Zeichen, dass sie sich so ein bisschen ignoriert haben. Keine Ahnung. Die haben sich dann auch wiedergefunden. Ich weiß nur, typisch Antonia und Philipp, wir saßen natürlich da auf der Bank und dachten, wir müssen jetzt hier die Seenotrettung anrufen.
Nein, wirklich. Wir konnten uns nicht mehr unterhalten. Es war alles vorbei. Wir hatten Angst. Oh Gott, nein, die Mutter findet ihn nicht mehr. Und nein, was machst du? Und wahrscheinlich war es völlig normal.
Ja.
Alle. Nein.
Ja, genau.
Okay. Ja, so war's.
Witziger fand ich aber noch, apropos Bodensee, dass wir dann beobachtet haben, wie jemand schwimmen gegangen ist. Und es kamen zwei Krähen und haben aus dem aus dem Rucksack dieser Person Käse mitgenommen.
Ja, die haben das aus dem Rucksack gezogen und dann haben sie die Verpackung geöffnet und ihr mördlich den Käse
gegessen. Das ist leider das Witzigste.
Ja,
während die Person ein paar Bahnen geschwommen ist und leider der teure Bergkäse aus dem Bioladen dann nicht mehr da war.
Ja, die waren wirklich dreist. Aber sieht man auch, die waren wahrscheinlich auch gewöhnt, dass da Touristen und Schwimmer kommen und die freie Bahn haben.
Genau.
Ne?
So,
die Leute wechseln.
Ich habe meinen letzten Haubentaucher interessanterweise auf dem Weg nach Köln gesehen. Und zwar aus dem ICE, irgendwo in NRW. Und ich finde das ja so interessant, Zugstrecken, ist jetzt eine komische Formulierung, aber die führen natürlich oft mitten durch die Natur und oft auch dann über irgendeine Brücke, über irgendein Gewässer. Und dann habe ich von oben in so ein Gewässer geguckt und habe sogar einen auf dem Nest gesehen. Und das habe ich lange nicht mehr. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Genau. Das war so im Vorbeifahren sozusagen.
Ja.
Und,
dass du das gesehen hast.
Ja, ja, doch, da bin ich, das muss ich sagen, das steht in unserem ersten Buch auch an irgendeiner Stelle. Ich habe eine Gabe, dass ich so Räume so blitzschnell erfasse und super schnell diese Vögel sehe. Also wirklich. Mhm. Na klar, ich habe diese Haubentaucher, was habe ich dir gesehen? 3 Sekunden. Aber das hat ja auch was mit dem Giss zu tun, wie er sich bewegt.
Ja.
Und das ist ja dann, das war kein Blässhuhn, ist ja klar, die sind ja so schwarz, weil die haben natürlich einen ähnlichen Lebensraum, deswegen nenne ich dieses, und die schwimmenden Nester, deswegen nenne ich Blässhuhn als Beispiel. Genau, und da habe ich mich gefreut, dass ich mal wieder 3 Sekunden einen Haubentaucher gesehen habe, denn ich muss sagen, Achtung, jetzt kommt Betty Downer, Debbie Downer, es ist leider so, dass mein Gefühl ist, dass diese Vögel nicht mehr so häufig sind wie früher. Und das ist natürlich wieder schwierig, weil Gefühle sind leiten einen in die Irre, ist ja logisch, weil wenn man früher an einem Teich jeden Tag war und heute nicht mehr an diesem Teich ist, dann hat man natürlich das Gefühl, da muss man immer aufpassen. Aber ich habe auch nochmal nachgelesen und mich mit ein paar Leuten unterhalten, es ist schon so, dass die Art tendenziell seltener wird. Und das ist, da reden wir da nochmal drüber, aber ich finde das super traurig und deswegen habe ich hier bei mir in Brandenburg, das ist eine gewässerreiche Gegend, zwar nicht mein genaues Umfeld, hier ist nicht sehr gewässerreich, aber das Bundesland an sich hat eigentlich perfekte Bedingungen und früher, habe ich mir nochmal bestätigen lassen, paddelten die hier auf jedem Tümpel rum und das ist nicht mehr so. Die Seen und größere, also die Seen, die ich hier kenne und wo ich regelmäßig auch bin, da gibt es keine Haubentaucher mehr. So, und das ist...
Wollen wir denn da jetzt einsteigen?
Nein, noch nicht. Wir wollen erst, lass uns doch mal in die Schönheit und in das Aussehen gehen, oder? Erstmal erzählen, was das überhaupt für ein Tier ist, oder?
Ja, also es ist schon, weil du hast den Giss angesprochen, finde ich interessant, wenn man den Vogel beobachtet, wie wir das jetzt am Bodensee zum Beispiel gemacht haben, in seinem Element, nämlich im Wasser, ist es schon, finde ich, interessant, wie gut man ihn auseinanderhalten kann von zum Beispiel Enten oder was auch immer. Die Füße sind weiter hinten, das heißt, er gleitet wie so ein Kormoran.
Ich höre gerade, ich höre gerade eine mega laute Kohlmeise, als würdest du im Baum sitzen. Ist das witzig? Bei dir?
Bei mir? Ja. Ach, ich habe ja Ohrhörer an, deshalb höre ich die wahrscheinlich nicht so gut.
Okay, zurück, aber es ist schön. Zurück zu den Beinen.
Ja, genau. Und wie er eben durchs Wasser gleitet. Ne? Man merkt einfach, es ist ein wirklicher Wasservogel, der auch im Wasser jagt. Und wie so ein Kormoran gleitet er wie so ein Pfeil durchs Wasser. Und das finde ich, daran sieht man den Haubentaucher erstmal vom Giss und wenn man vom Aussehen hergeht, dann natürlich von seiner wunderschönen Haube, die wir alle wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Oder auch nicht. Ich weiß es gar nicht. Also in Köln hat er auch gelebt. Jetzt auch nicht mehr.
Also nochmal zu diesen Füßen ganz weit hinten. Am Land ist er auch entsprechend unbeholfen. Das ist leider ziemlich witzig, wenn man das mal gesehen hat.
Leider ja.
Also es ist wirklich kein Vogel, der, ich sag mal, sich das Rucksäckchen schnürt und losmarschiert. Ich glaube, der würde nach 20 Metern umfallen. Also wirklich sehr unbeholfen, aber das ist ja auch egal, weil er braucht es nicht, weil er auf dem Wasser, das ist eben sein Element, ne? Und das haben eben diese Taucher an sich. Es gibt Seetaucher übrigens und Lappentaucher, das ist leider das Witzigste.
Die Lappentaucher, ich muss da auch richtig lachen.
Genau, und, das ist ein geiler Name. Und die Seetaucher, das sind die haben wir im Winter manchmal zu Gast. Übrigens auch den Eistaucher, das ist der immer am Bodensee manchmal auftaucht. Da hatten wir Gespräche drüber. Und die Lappentaucher sind eben die an Binnengewässern. Und und die heißen so, weil die Zehen durch Schwimmlappen verbreitert sind. Das heißt, die haben ja quasi, das sieht man manchmal auch beim Blässhuhn, die haben ja so Riesenfüße. Und die Lappentaucher eben auch. Und die haben also quasi nicht wie Enten, diese Schwimmhäute, sondern die haben quasi an den einzelnen Zehen so große Lappen. Das heißt, sie können damit super schwimmen, aber sie können auch auf so Schilf und auf so Seerosen und so sich irgendwie gut bewegen. Ne? Und deswegen heißen sie Lappentaucher. So, das ist leider lustig. Das sind voll die Lappen.
Das sind richtige Lappen.
Genau. Und der Haubentaucher, wie du gerade schon gesagt hast, ist im Prachtkleid eben wunderschön. Da hat er auch hinterm Ohr. Das sieht auch ein bisschen aus wie so Lappen, ne? Also dieses Gesicht, was sich so vergrößert dadurch mit diesem Fuchsrot. Und das finde ich ist eine Farbe, die ist so wunderschön.
Ja. Da gibt's auch ganz tolle Fotografien von, wenn die so richtig auf, wie so ein Kreis nach vorne.
Genau. Und das machen die manchmal auch, wenn sie aggressiv, also wenn sie aggro sind. Dann spannen das so auf, aber auch bei der Balz. Und die Balz, da gehen wir jetzt schon ins Eingemachte von allen Lappentauchern. Es gibt noch verschiedene, also Rothalstaucher, Ohrentaucher, Schwarzhalstaucher, Zwergtaucher, die gehören alle dazu. Aber die Balz von diesen Vögeln, die ist wirklich, wirklich ein Wunder der Natur. Das ist so schön.
Ja, man nennt sie
irgendwas.
Pinguintanz.
Ach, der Pinguintanz, weil die sich so aufrichten dabei, ne?
Genau, ja. Und dann haben sie ein bisschen was im Mund. Meist, das finde ich auch so, wie so ein Geschenk, ne? Um zu zeigen, guck mal hier, ich habe das hier und dann geht's los, ne? Ja. Also ich finde sowieso, die Wasservögel kann man ja durchweg so sagen, auch Albatrosse und so, die haben ja den schönsten Paarungstanz. Nicht den schönsten, aber wirklich, ist auf jeden Fall eine Art, die wirklich schöne Paarungstanze haben, ja, insgesamt. Ne? Ja. Wenn Weibchen und Männchen sich treffen, dann lernen sie sich kennen und dann wird eben auch sehr viel imitiert, ne? Also nachgemacht, die Bewegungen, jetzt auch bei Schwänen sieht man das.
Ja, und weißt du was, jetzt kommt eine Theorie, wirklich schön. Jetzt kommt eine These, ja, von mir, ich habe sie nicht irgendwo gelesen, es ist vielleicht auch komplett falsch, könnt ihr mal nachgucken, aber könnte es sein, dass das daran liegt, dass sie eben keine Singvögel sind, also sie quasi nicht durch den Gesang auf sich aufmerksam machen und deswegen ganz anders sozusagen in der Balz sich präsentieren?
Ja, na klar, glaube ich schon.
Also war jetzt nur so eine Idee.
Würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, das, man merkt ja, die Singen sind jetzt nicht die besten Sänger. Nee. Und dann wird eben, muss man sich anders annähern.
Wahrscheinlich.
Und gucken, ob man passt.
Ja, ne? Wahrscheinlich.
Die sind ja saisonmonogam, das heißt, die bleiben dann meistens ein Jahr zusammen, manchmal auch länger, aber ja, haben wechselnde Partnerinnen und Partner und ja, muss man eben gucken, wie läuft der Tanz ab, ja, wie ist der Rhythm,
ja,
wie ist der Rhythm.
Ja, genau, wie versteht man sich. Ja, und dieser Tanz, das ist eben, kann man ja kurz nochmal beschreiben, einfach, das ist so ein Prozedere, da kann man sich auch mal Videos angucken. Das ist ja so ein Tanz, die gehen auch manchmal dann so hoch, machen ihren Körper lang und laufen so übers Wasser. Und das ist wirklich zauberhaft. Also das ist ja einfach wunderschön und ja, kommen sich dann näher und präsentieren sich Nistmaterial, wie du schon gesagt hast, und drücken.
Und sind synchron, genau. Das ist ja das Schöne, ja, dass sie das dann manchmal in bestimmten Momenten ganz synchron machen.
Ja, das ist wirklich schön. Wirklich, wirklich wunderschön. Genau, und das Nest, also, kann man,
achtet mal drauf,
können wir jetzt ja auch kurz sagen, haben wir ja schon gesagt, das sind eben schwimmende Nester und die brauchen tatsächlich auch so Schilfgürtel. Also die nehmen jetzt nichts, ja, wo ich sag mal alles so blank ist. Also so ein Kanal, wo nichts am Ufer wächst, ist denen nichts. Ne? Und das ist auch ein Teil des Problems, aber da sprechen wir ja nochmal drüber. Absolut. Aber wie wir das immer vor uns herschieben. Aber
ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich mit das größte
Problem, genau,
mitunter.
Genau, aber um nochmal kurz die Sache zu beschreiben, um sie dann hinterher, um darüber zu reden, sie brauchen eben Schilfgürtel, in denen sie auch in Ruhe brüten können und diese Nester, diese schwimmenden Nester bauen können. Und das ist natürlich eine gewisse Sicherheit, diese schwimmenden Nester, ist ja logisch, da kommen gewisse Feinde nicht so gut hin. Kamen nicht so gut hin, also dass der Waschbär sich so ausgebreitet hat, ist für den Haumtaucher auch Schissel, muss man ganz ehrlich sagen. Mm. Aber diese schwimmenden Nester, die ja auch andere Wasservögel anlegen, also wie du schon gesagt hast, Höckerschwan haben wir ja auch gesehen in Köln, oder wobei der Höckerschwan hat, der hat so ein, das ist so nee, halb,
eher, ja,
das ist eher so, ja, genau, halb schwimmend, ne, so am Ufer.
Ja.
Aber das, ja, Blässhuhn hat so ein, finde ich, so ein, das Blässhuhn, genau, hat diese schwimmenden Nester und ich habe viele Erinnerungen an Haubentaucher aus Holland. Ich bin als Kind, sind wir sehr, sehr oft nach Holland gefahren, also mindestens zweimal im Jahr so einen richtigen Urlaub. Und da haben immer in den Grachten, wir waren ganz viel in Alkmaar und in der Region in Nordholland, Nordholland mit 2 O, und da in den Gräben, Kanälen, aber auch in den Städten, in den Grachten, haben immer Blässhühner und Haubentaucher gebrütet.
Ja,
und
das, Tauben mit einer Haube.
Ja, und da haben die damals schon so Schwimminseln angelegt. Das war in den 90ern. Ja. Und da haben die schon, ja, so Inselchen gemacht und so kleine Plattformen, dass die da in Ruhe bauen können.
Ja, da sind die Holländer auf jeden Fall weiter.
Ja.
Also hier in Köln, ich kenne den Haubentaucher aus Köln von unserem Stadtweiher, wo wir auch spazieren waren, Philipp, ja, an anderer Stelle. Ja. Da habe ich sie früher immer beobachtet. Und leider ist Köln nicht so weit wie Holland. Es sind ja alles nette Typen hier, aber das sind dann die Probleme ein bisschen. Wurde das ja alles saniert. Ich habe ja öfters schon drüber geredet. Und die Ufer wurde alles picobello gemacht. Ja. Die Äste, die ins Wasser reinragten, wurden abgeschnitten. Und auch der Bereich, wo sie sich vielleicht so ein bisschen, es gab so einen Ruhebereich, der ist auch leider besser zu erreichen jetzt. Und der Haubentaucher ist, oder auf jeden Fall das Paar, was ich gesehen habe, ist nicht mehr da. Und das ist richtig traurig, weil man das ganz klar, also die Verbindung zwischen diesen beiden Dingen ist so klar und liegt so auf der Hand, dass man da nicht weiter ist und nicht, also ich frage mich wirklich, das soll jetzt kein Vorwurf nur sein, sondern ich frage mich wirklich, der Artenschutz, der Naturschutz, da ist ja, kann man ja schnell googeln oder ChatGPT oder da ist ja auch ein Austausch zwischen dem NABU oder dem BUND. Da frage ich mich wirklich, warum die Stadt, nicht nur in Köln im Allgemeinen, warum da nicht mehr passiert. Es wäre ja eigentlich ganz einfach, aber da passiert sehr wenig,
muss ich sagen. Ich sag dir mal was, ich glaube, also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, gib die Hoffnung da mal nicht auf und mach jetzt nicht nur du, sondern such dir Verbündete. Es gibt ja auch die Wasservogelfreunde Köln, glaube ich, habe ich irgendwo mal was über gelesen.
Ja, die gibt es, die machen viel mit Schwänen.
So, auch. Und man muss weiter Druck machen. Man muss eine konkrete Idee haben und dann einen konkreten Ort und sagen, so, wir wollen, dass hier diese Insel hinkommt. Und das muss man über Jahre manchmal machen. So, und dann klappt es vielleicht irgendwann. Das hört sich jetzt so einfach an, ist es nicht.
Nein. Da glaube ich dir sofort.
Aber das ist etwas, das möchte ich allen sagen. Das ist, da sind wir alle gefragt auch. Und man kann nicht überall und jeden Vogel und jeden Lebensraum irgendwie perfekt gestalten. Aber wenn man zum Beispiel eine Stelle hat, wo man jeden Tag joggen geht oder Gassi geht oder wo man einen Bezug zu hat, dann kann man vielleicht sich das zur Aufgabe machen, dort zu versuchen, etwas zu verbessern. Und ich möchte sagen, in Berlin, im Urbanhafen, das ist in Kreuzberg, am Gräfekiez, ne? Weißt du, wo das ist? Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Da ist das genauso, dass das ist der Landwehrkanal, der sich dort verbreitert. Und da sind eben auch diese Ufer relativ steil teilweise. Und da, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber da wurden so Inseln geschaffen mit Wasserpflanzen oder beziehungsweise mit so grünem, mit so Schilf auf jeden Fall. Und da brüten jetzt sofort diese Wasservögel drin. Also Blässhuhn, ich habe da Teichhuhn gesehen. Und ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Bestimmt nicht die Stadt von sich aus. Das waren bestimmt AnwohnerInnen oder irgendwie. Aber das ist sowas, wo ich so, das macht eben Mut. Da sieht man, okay, das funktioniert und das sehen auch viele Leute. Ne, da gehen ganz viele Leute spazieren und die sehen ja, dass diese Inseln, dass die künstlich geschaffen sind. Und das finde ich dann auch total wichtig, dass man das sieht, dass Leute das mitnehmen und dann denken, ach guck mal, das könnten wir bei uns ja auch mal versuchen.
So. Ja, absolut. Also natürlich bin ich deiner Meinung, wir machen das ja auch beide privat auch, dass wir uns da einsetzen, nicht für die Haubentaucher unbedingt, aber für andere Dinge auch. Ja. Bin ich ganz bei dir. Es wäre auch wirklich so schön, das wieder zu sehen, weil ich kann mich noch erinnern, wie ich da hier an dem kleinen Weiher stand in Braunsfeld und eine, ich glaube, es war die Mutter, aber vielleicht war es auch der Vater, mit den kleinsten, feinsten Küken auf dem Rücken.
Ja, so, darüber müssen wir reden.
Bitte. Ja, da müssen wir echt drüber reden, weil ich dachte damals, ich hatte den Haubentaucher noch nicht auf dem Schirm, ich dachte damals, ich spinne. Ich habe das gesehen und dachte, das kann nicht die Wahrheit sein. Da saßen drei Küken auf dem Rücken dieses Vogels und guckten so raus. Die Küken sind ja auch auffällig. Die sehen ja aus wie so... Ja,
ich sag dir, wie die aussehen.
Eigentlich die sind wie Zebras.
Ja, das ist interessant. Weißt du, was ich dazu gesagt hätte? Sie sehen aus wie Stracciatella.
Ja, die sind sie sind sogar die Schnäbel sind schwarz-weiß. Ja. Ne? Und oben der Kopf ist ja sehr auffällig mit diesen schwarz-weißen. Und die saßen da oben drauf und dann, ach nein, nein. Und eins war runtergefallen und schwamm dann immer hinter dem erwachsenen Vogel hinterher und wollte wieder auf diesen Rücken. Und ich schwöre dir, also ich habe das eine halbe Stunde mir angeguckt, das muss bestimmt schon 6-7 Jahre her sein. Es war leider das Süßeste.
Ja, das stimmt. Und das ist leider auch das Süßeste. Und da muss ich auch sagen, das ist so... Ja, das ist eben auch wahrscheinlich so menschlich, weil es natürlich, das ist so ein Familiengefühl, was das auslöst. Ne? Das ist so ein bisschen, das haben ja alle Enten auch. Also finde ich schon, dass wenn die kleinen Babystockenten da hinterher schwimmen, das ist schon auch
super
niedlich. Aber dieses, dass die auch dann dadurch gewärmt werden und manchmal dann so auf dem Rücken auch einschlafen und so, es ist natürlich wirklich das Allerniedlichste. Da kann man eigentlich nur sagen, gute Nacht, Marie, das war's.
Gute Nacht, Marie, das war's. Und man kann vor allen Dingen, wie du schon richtig gesagt hast, was dafür tun, weil es ist schon wirklich sehr konkret, was diese Vögel brauchen. Ein wenig Uferschutz und dass sie eben ein Nest anlegen können, dass sich ein wenig, also schwimmend ist, aber dass sich dann auch irgendwie ein wenig greifen lässt von Ästchen oder was auch immer.
Ja.
Und vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, und den möchte ich so gerne heute loswerden, das ist mir wirklich ein Anliegen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben. Jetzt kommt ja die wärmere Jahreszeit, der Sommer kommt. Wir alle lieben Wasser, es zieht uns zum Wasser, gerade die Menschen in der Stadt, wenn es warm wird. Und die Vögel wie der Haubentaucher leiden vor allen Dingen in der Brutsaison, aber auch in den anderen, ich sag mal auch im Herbst, also auch wenn es ein bisschen kühler wird, total unter diesem Wassersport, der jetzt so in ist, dass jeder hat sich jetzt so ein Paddleboard geholt.
Das ist,
Und wirklich, ich sehe hier im Stadtwald, also bei uns, und du warst, glaube ich, auch mit mir an dem Weiher, der ist wirklich nicht groß.
Ja.
Da sehe ich die Leute mit dem Paddleboard rumschwimmen.
Ja. Und dann,
im Frühling, Sommer, das ist echt ein Problem.
Ich finde es gut, dass du das ansprichst. Ich habe das auch genau das im Kopf gehabt. Das haben wir in der Folge über die Rohrdommel damals gesagt und das ist hier dasselbe. Es liegt eigentlich auf der Hand, aber die Vögel brauchen Ruhe, vor allem zur Brutzeit. Und wenn die das nicht haben, dann verlieren sie ihren Nachwuchs, ihr Gelege oder sie fangen gar nicht erst an und dann war's das. Die Leute denken ja immer, ja mein Gott, also wenn ich da jetzt mal eben mit meinem Stand-up-Paddelboot durchs Schilf fahre, ist es ja nicht so schlimm. Ja, doch, ist es. Weil es eben nicht so ist, dass gewisse Vogelarten, oder die meisten Vogelarten, wenn das Gelege zerstört ist, wenn die in der Brutzeit gestört wurden, wenn wir durch unser Tun auf das Gelege hinweisen und der Fuchs oder der Waschbär oder die Krähe das dann sieht, dann war's das. Die legen oft nicht nach. Also es gibt schon Arten, die ein Zweitgelege haben und so weiter, aber trotzdem, das ist dann einfach so eine massive Störung, dass das ganze... der ganze Nachwuchs, die ganze Population dadurch gefährdet ist. Und das muss man einfach immer wieder betonen. Und warum? Weil wir da rumpaddeln. Und wir müssen da nicht rumpaddeln. Wir können tausend andere Sachen machen. Und ich finde das so krass, der Druck...
Vor allen Dingen, wenn man überlegt, vor allem, wenn man überlegt, was in Städten wie Köln, diese Weiher sind 40 bis 50 Zentimeter tief.
Ja.
Also es ist wirklich,
Der Druck auf diese Arten ist so groß, er ist so massiv groß von allen Seiten. Es geht um Nahrung, Haubentaucher fressen kleine Fische hauptsächlich und so weiter. Mhm. Die Fischbestände in den meisten Gewässern nehmen auch ab. Das liegt an unterschiedlichen Dingen. Es hat auch was mit Eutrophierung zu tun, zu viele Nährstoffe durch die Landwirtschaft. So ist ein Beispiel. Da gibt es aber noch ganz andere Beispiele. Auf jeden Fall auch übrigens das Klima. Es heizt sich alles auf. Das heißt, der Druck ist so groß auf diese Arten, dass sie es sowieso schon schwerer haben als früher. Und was passiert dann? Dann kommt Lieschen Müller oder wer auch immer. Es war jetzt doof. Ich könnte auch sagen Peter Mayer mit seinem Stand-up und macht da morgens nochmal schön ein paar Runden durchs Schilf. Und das ist eben scheiße. Es tut mir leid.
Und ich möchte dazu was vorlesen, was ich gelesen habe. Es sind nur zwei Sätze.
Ja.
Aber die haben mich so schockiert, dass ich dachte, die muss ich vorlesen. Und zwar, die kommen vom NABU, auf jeden Fall auf der Seite haben sie die hingeschrieben. Und ich möchte die einmal ganz kurz...
Ja.
Hier vortragen. Also, störungsökologische Untersuchungen zeigen, dass schon ein einzelner Angler, wir reden von Hobbyanglern, zu einer Halbierung der Bestandsdichte brütender Wasservögel führen kann. Und dass schon ein einzelner Surfer ausreicht, um bis zu 90% der rastenden Wasservögel im Umkreis von 500 Metern zu verscheuchen.
Boah. Ja.
Das fand ich so krass. Ja. Überleg mal.
Muss man dazu nicht sagen.
Ja, genau. Und jetzt, und das, ich möchte jetzt auch nicht mit dem Finger zeigen. Ich möchte einfach nur, dass jeder, der zuhört, vielleicht könnt ihr das sehr nett und lieb weitertragen an die Menschen, die das nicht wissen, wie zum Beispiel Hobbyangler, die auch bei uns an jedem Teich sitzen. Wir reden von Teichen, die wirklich 40 bis 50 Zentimeter tief sind. Und dass man einfach, also das wusste ich nicht. Ich finde das richtig
krass. Ja, und wir müssen da auch zu sagen, dass diese Hobbys, so wie Angeln, Du hast mir das beigebracht, diese Grandma-Hobbys, ne? Das ist Angeln vielleicht jetzt nicht, das ist vielleicht eher ein Grandpa-Hobby, aber es hat natürlich auch durch Corona zugenommen, dass wir uns nach diesem Handfesten, nach diesen Hobbys wie auch Marmelade kochen oder irgendwie und draußen Pilze.
Stricken, was auch immer.
Ja, aber auch Pilze sammeln. Also auch Dinge in der Natur, ne? Das hat ja wieder zugenommen. Und es ist ja was Tolles. Wir mit unserem Burden rufen ja auch dazu auf. Wir wollen das ja auch, dass die Leute das machen, ne? Und Angeln hat natürlich, das ist auch mal was anderes, definitiv. Aber auch das ist sehr Instagrammable. Du kannst natürlich, du bist in der Natur. Es gibt sogar Angler, die werfen die Fische wieder rein. Wir müssen jetzt nicht ewig übers Angeln reden. Aber es ist ja ein Trend, dass man diese Dinge draußen wieder macht. Und das nimmt zu und damit haben wir noch eine Komponente, abgesehen davon, dass der Fisch als Nahrung natürlich irgendwie dann knapp wird, aber auch diese Störung, noch eine Komponente, die menschlich gemacht ist. Und je mehr Störungen oder ja Dinge es gibt, die für diese Vögel nicht mehr passen, ist es logisch, dass sie einfach nicht mehr da sind. Und das da muss man den Druck rausnehmen. Man muss irgendwie den Druck rausnehmen. Und da bin ich ja leider auch jemand, der sagt, ich liebe Verbote für den Naturschutz. Es muss doch möglich sein, Gewässer zur Brutzeit oder allgemein einfach für die Menschen zu sperren. Die sollen doch was anderes machen.
Ja, finde ich auch.
Also,
und ich verstehe, ich wirklich, das ist das Gleiche wie, also das ist sowieso eine Sache, wo ich denke, also wie viele Menschen haben in Deutschland geraucht und dann kam das Verbot mit den Bars und alle meinten, jetzt ist für immer vorbei und das Leben ist zu Ende und wir werden nie wieder feiern können und überhaupt, es wird nie wieder Spaß machen. Und ich spreche als eine Ex-Raucherin oder ab und an sogar nochmal eine röcheln. So. Wirklich. Ja. Und was, wie lange hat es gedauert? 4 Tage.
Ja.
So, und wenn wir alle klar wissen, okay, nicht nur im Allgemeinen, in den städtischen Gewässern, in kleinen Gewässern wird nicht geangelt.
Ja.
Bitte, als würde dann die Welt untergehen. Sorry, ich meine, letztes Jahr, ich habe es erzählt, ich möchte es nochmal erzählen, es war so krass, da ist ein männlicher Schwan hier an dem Gewässer, wo wir waren, Philipp, haben die Hobbyangler ihre Haken hängen liegen lassen. Natürlich weiß niemand, wer es war, aber sie lagen da und das männliche Tier, der männliche Schwan, hat das gegessen sozusagen, ist daran verendet. Das Weibchen und die Jungtiere, sie war noch am Brüten, konnte nicht mehr für Nahrung, also das Männchen konnte sie nicht mehr füttern. Es war ein riesen Horror.
Ja.
Warum? Wegen einem...
Genau.
Wegen einem Haken, der einfach liegen gelassen wird.
Und das kommt ja hinzu.
Und da könnte ich mich so aufregen.
Und das kommt ja leider hinzu. Das ist jetzt hier wirklich so ein bisschen, ich muss es aber auch so sagen.
Ja.
Die Leute räumen auch ihr Zeug.
Das tut doch niemandem weh.
Nein, die Leute räumen ihr Zeug nicht weg. Und das ist auch so schlimm. Das finde ich auch so schlimm. Dass man wirklich hier, ich finde, zunehmend Müll in der Landschaft sieht. Das macht mich auch fertig, weil ich dachte, wir sind darüber hinaus, dass wir irgendwie wir Plastikmüll aufsammeln müssen. Oder, also weißt du, doch, was hier teilweise rumliegt, in den Hecken, gerade fängt alles an, so schön zu blühen, und hier hängt das, da hängen die Plastiktüten in den Hecken. Und ich denke so, wer wirft denn sowas aus dem Auto im Vorbeifahren? Das ist doch unglaublich.
Ja.
So, und das kommt eben hinzu, dass es an den Gewässern, ganz konkret auch für die Tiere gefährlich wird, wenn da der Müll bleibt.
Ist eben, und ich finde, das ist mir einfach wichtig nochmal zu sagen, für alle, die solche Hobbys gerne haben und ist ja auch okay, könnt ihr ja auch haben und so, aber die Verantwortung für die Natur, bei diesem naturnahen Hobby, wenn man das so nennen möchte, ich finde, die muss zu 100% erfüllt werden. Und wenn man merkt, dass da ein Vogel stirbt, oder dass man irgendwas liegen gelassen hat oder eine Kollegin oder ein Kollege was liegen gelassen hat, dann muss das, dann ist Zeit zu sagen, auf Wiederhören.
Ja.
Punkt aus, geht so nicht. Es ist einfach, das hätte auch ein Kind sein können. Ah, da ist ein, was ist das, gucke ich mir mal an. Ja, also es ist einfach mega gefährlich.
Ja, das stimmt. Gerade Angelschnüre, muss ich sagen. Was sehe ich immer, also habe ich schon so viel an den Gewässern auch weggesammelt und dann denkt man, da ist so ein kleines Ding, dann zieht man da dran und dann hat man mehrere Meter.
Ja.
Und das ist ja egal. So, ich glaube,
und wir reden jetzt,
Punkt,
ich muss das noch, ich muss aber noch einen Punkt zu Ende bringen. Ich rede ja von der Stadt Köln.
Ja.
Ich rede also um das, was mich umgibt, wo ich fußläufig hinkomme.
Ja.
Und in diesem kleinen Bereich, der super urban ist, also ich lebe ja in der Stadt, schon alleine, habe ich so viele Wasservögel mit Haken in den Schnäbeln gesehen. Ja. Vor allen Dingen Reiher, wo ich denke, das kann doch nicht die Wahrheit sein.
Ja, und das sind Zufallsbegegnungen bei dir nur, ne?
Zufall.
Das ist nicht irgendwie, es ist nicht mal
ein
gezieltes Monitoring oder so, sondern das ist wirklich, das sind Zufallsbegegnungen. Ja, also ich glaube, der Punkt ist klar, liebe Leute, wir wollen hier euch nicht den Spaß verderben, aber in dem Fall schon. Und wir sind, wenn wir immer davon reden, wie schön dieser Vogel ist, diese Balz, diese Jungen, das Verhalten, dass sie sich auf den Rücken kuscheln und so weiter. Das ist alles süß, das ist alles toll, aber wenn wir das auch weiterhin erhalten wollen und unseren Kindern zeigen wollen und den Enkelkindern zeigen wollen oder auch ohne Kinder einfach wollen, dass diese Vögel weiterhin mit uns diesen Planeten teilen, dann haben wir auch eine Verantwortung, ein paar Dinge zu verändern. Und das
Lebensräume zu
schützen. Genau, und das ist, wie du das hier schon eingeleitet hast, bei diesen Wasservögeln, eigentlich sogar, da liegen die Fakten auf dem Tisch, was die Probleme sind. Und da kann ich alle nur zu aufrufen, sich irgendwie zu engagieren. Genau. Und vielleicht sich ein anderes Hobby zu suchen. Sorry, aber gut.
Sorry. Ja, in der Stadt. Es gibt vielleicht irgendwie, kann man ja am Meer machen.
Aber auf dem Land ja auch. Also ich muss ja...
Ja, genau. Ja, stimmt. Hast recht.
Finde ich jetzt schon...
Ja,
ich meine, was für ein Druck im Spreewald bei uns... auf den auf den Fließen und Kanälen durch das Paddeln im Sommer, das ist so krass und ich liebe es auch. Ja. Ich liebe es auch und es ist natürlich ein Naturempfinden. Du bist ganz nah in der Natur. Du bist nur, über dir ist die Luft, unter dir ist das Wasser. Das ist natürlich ganz toll. Aber was das für einen Druck erzeugt alles, das ist einfach krass und deswegen ich fahre meine Paddelaktivitäten zurück. Ich hatte gute Jahre. Ich habe es anfänglich nicht hinterfragt, gebe ich zu.
Ja, das kommt ja auch hinzu. Das machen ja die
wenigsten. Ja, ist ja auch richtig.
Deswegen ist es ja auch super wichtig,
dass wir drüber reden. Ich dachte, ist doch super, ich habe kein Motorboot.
Genau.
Oder was
auch immer. Ich bin ganz ruhig.
Ich bin ruhig und so weiter. Ja, natürlich. Aber wenn 7000 Leute da ohne Motorboot ganz ruhig durch die Gegend paddeln, das ist einfach krass. Und da hängt natürlich auch, da hängen Unternehmen hinten dran, ne? Da hängen die Bootsverleiher, das ist ja überall so, diese Wassersportgeschichten und so. Deswegen hat der Naturschutz ja auch mit dem Tourismus oder auch mit lokalen Akteuren immer Konflikte und das ist nicht einfach, ne? Weil man ganz schnell in dieser Nische ist, ihr wollt uns ja alle nur verbieten und wir dürfen gar nichts mehr und so weiter. So, aber wir haben, glaube ich, den Punkt klar gemacht, überlegt euch das, ihr habt die Macht, vielleicht was anderes zu machen und auch mit im Freundeskreis drüber zu reden und so weiter. Genau. Einfach so in der Sonne sitzen und gucken ist auch schön.
Absolut.
Ich möchte.
Ihr dürft gar nichts mehr.
Genau, ihr dürft gar nichts mehr. Ich möchte kurz, damit wir hier das nicht einreißen lassen, aus Parechs Vogelbuch vorlesen, was hier zum Haubentaucher steht. Aber darüber möchte ich noch die Einleitung zu dem Kapitel der Lappentaucher vorlesen.
Mach mal.
Wo der Haubentaucher dann auch als erstes genannt ist. Also, Lappentaucher.
Ist ja der größte.
Genau.
Ne?
Lappentaucher, Familie der Podicipedidae. Kleiner als Seetaucher. Die größeren Arten mit langen Hälsen, die kleineren gedrungen, ziehen durch Schwimmlappen, zählen durch Schwimmlappen verbreitert. Geschlechter gleich. Schlichtkleid oben dunkel, unten weißlich. Jungvögel auf Kopf und Hals längs gestreift. Beckel ruft der Jungen ein schrilles Piepen. Im Flug Kopf und Hals nach unten durchhängend. Brüten auf Binnengewässern einige kolonieartig, Schwimmnester. Im Winter auch an Küstengewässern. Haubentaucher. Podiceps cristatus. 46 bis 51 cm. Im Prachtkleid durch den zweiteiligen schwarzen Schopf und die rotbraune Halskrause unverkennbar. Auffällige Paarbalz, Kopfschütteln, Scheinputzen, Pinguinpose unter anderem, bei der das Kopfgefieder gesträubt wird, im Schlichtkleid Kopfseiten markant weiß, im Flug viel weiß im Flügel, Schnabel rosa-rot, schwimmt zumeist mit aufgerecktem Hals, während der Brutzeit ruffreudig, quarrende, keckernde und tickende Rufe. Das war der Hauptsaucher.
Ja, gut zusammengefasst.
Finde ich auch.
Sehr gut.
Finde ich auch.
Ja, es ist ein schöner Vogel. Was ich noch sagen wollte, weil ich das gerade hier nochmal sehe, wenn der so aufgestellt hat, seine Federn.
Ja, also die Halskrause.
Diese Halskrause. Weißt du, was da so toll ist? Ist eben, dass das schwarz umrundet ist.
Ja, stimmt.
Ist wie so ein Gemälde.
Das stimmt. Krass. Und im Prachtkleid wirklich dieses, ja, dieses Rot, ne? Dieses Fuchsrot. Ja. Das ist ganz toll. Ja. Und die Haube oben, die ist eben auch so schwarz wie sozusagen unten die Umrandung. Das macht, also das Gesicht ist wirklich einmalig. Wie so ein Löwe eigentlich. Wie so eine Mähne von vorne.
Ja.
Genau. Ich möchte noch was kurzes Popkulturelles sagen. Du ja dann vielleicht auch. Wenn wir an der Stelle schon sind. Aber ich finde, es fühlt sich so an. Es gibt total viele, interessanterweise, so Strandbars und Lounges, die sich Haubentaucher nennen. Ist mir mal aufgefallen.
Ja.
Also, ich war mal am Tegernsee in einer, keine Ahnung, ist jetzt keine Schleichwerbung, aber es ist witzig, dass die sich diesen Namen geben. Und in Berlin auch. Das ist so ein chilliges, so eine Location, die es seit ein paar Jahren in Berlin gibt. So eine Sommerlocation, wo man so auf so einem Sonnendeck abhängt und die Füße ins Wasser. Und das heißt auch Haubentaucher. Finde ich witzig. Ja, wollte ich sagen.
Stimmt. Ja. Aber liegt vielleicht dann auch nah, ist eben ein auffälliger Vogel, ne? Also wurde ja auch viel gezeichnet und gemalt. Von Audubon gibt es ein ganz schönes, eine ganz schöne Zeichnung. Sagt man da eigentlich Zeichnung oder Print?
Aquarell?
Weiß ich gar nicht.
Ja.
Aquarell, ja, Aquarell. Und dann gibt es auch hier zum Beispiel, habe ich gefunden, von Charles William Hamilton, auch bekannt. Ich glaube, das ist zweites 18. Jahrhundert, würde ich sagen. Ja, erste Hälfte 18. Jahrhundert. Gibt es auch ganz, ganz schöne Zeichnungen. Die sind jetzt in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe zu sehen. Also der Vogel ist auf jeden Fall ein ständiger Begleiter gewesen von uns. Im Englischen fand ich interessant. Ich hätte gedacht, der hätte einen einfacheren Ruf, aber er heißt Great Crested Grebe. Und Grebe ist wahrscheinlich dann... wahrscheinlich ist Grebe der Oberbegriff und heißt so, ist wahrscheinlich Lappentaucher.
Aha. Ja, können
hätte
sein.
Hätte ich jetzt gesagt. Aber weiß ich nicht.
Ja.
Aber auf jeden Fall, ich hätte gedacht, dass er einen kürzeren Namen hat. Hat er aber nicht. Und es gibt trotzdem Musik oder Titel, die so heißen. Ich habe sie auf unsere tolle Musikliste getan.
Ja.
Gut zu Vögeln.
Ja.
Playlist bei Spotify.
Ja.
Und würde dann jetzt auch rübergehen zu unserem heutigen Musikstück.
Ja,
aber bevor ich das mache, können wir ja nochmal ziehen.
Können wir ziehen. Und während du in der Dose rumwühlst, wollte ich noch eine Anekdote kurz sagen oder eine kleine Fußnote, dass der Haubentaucher im Bayerischen übrigens oft ein Schimpfwort ist. Und ich habe nicht rausgefunden, warum.
Ja, stimmt.
Also du blöder Haubentaucher oder wie auch immer.
Ja,
und ich weiß nicht, warum. Aber das mag natürlich, wenn so etwas schon mal in dem Sprachschatz von jemandem ist, dann liegt es vielleicht auch daran, dass deswegen gewisse Locations dann so genannt werden, weil Haubentaucher, der Klang ist ja auch irgendwie witzig. Ne? Also Taucher ist eine Verbindung zum See, deswegen wahrscheinlich. Genau, das wollte ich noch sagen. So, der Haubentaucher als Schimpfwort, warum auch immer. Bist du am Wühlen in deinen Zettelchen?
Ja.
Dann sage ich jetzt
Stopp.
Ich weiß gar nicht, was da noch drin ist. Wir müssen mal wieder auffrischen.
Ich weiß es auch nicht. Rebhuhn.
Oh, das ist gut. Das wird leider eine Depri-Folge. Naja.
Ja, gut. Ach, komm.
Nein.
Also da, ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr. Es ist wie
wir schaffen
ist,
das.
Ist,
wir
ist,
schaffen
ich freue mich, freu mich über das Rebhuhn. Da wird es viel zu erzählen geben, auch im Bereich Kultur.
Ja, das stimmt.
Und das ist doch richtig.
Also Rebhuhn ist.
Da freue ich mich.
Freue ich mich auch. Sehr gut. So, und jetzt erzähle mir oder was auch immer du vorhattest.
Ja. Ja, nee, es gibt ja gar nicht so viel. Also ich habe mich entschieden für eine neue Interpretin, die ich davor nicht kannte. Sie heißt Becky and the Birds.
Mhm.
Das ist auch der Grund, warum ich sie nehme, wie ihr euch alle da, denken könnt. Sie kommt aus Schweden, ist eine sehr junge Sängerin und auch Produzentin. Also eigentlich macht sie alles alleine.
Ja.
Sie heißt eigentlich Thea Gustafsson und ist Mitte der 90er geboren, also jung, würde ich jetzt mal sagen, und hatte ein Debütalbum, das heißt 4AD oder 4AD, Ah ja, das macht mehr, im Englischen macht es mehr Sinn, for ID. Und ja, da spiele ich jetzt ein kleines Liedchen draus. Ich finde, das ist ganz schön und ich finde sie auch apart. Sie ist interessant und eine interessante Persönlichkeit. Und das fängt jetzt an, das heißt When She Holds Me.
Ja.
Das Lied ist von dem neuen Album. Und bevor ich es abspiele, möchte ich jedem nochmal sagen, eine kleine Selbstwerbung. Philipp und ich sind am Dienstag beim NDR, beim Roten Sofa, live. Und ich bin sehr aufgeregt. Aber wer Lust hat, da würden wir uns freuen. Guckt euch das doch mal an. Da reden wir über unser neues Buch und über uns und unsere Vogelliebe. Und da würde ich mich freuen. Vielleicht interessant.
Genau, und unser neues Buch könnt ihr übrigens auch kaufen und allen zu Ostern schenken. Nur mal so, als kleine Idee.
Ja.
Es ist
jetzt überall erhältlich.
Es ist wirklich, und das sage ich, ja, ist ja komisch, ne? Also ist ja auch unser Buch, aber es ist wirklich schön geworden. So.
Ja, danke, 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 danke Philipp. Danke an dich, danke an mich. Es ist wirklich schön geworden. Ich bin voll deiner Meinung. Ja. Und hier kommt Becky and the Birds, When She Holds Me.
Danke.
Mariot.
Für diese auf schöne Folge. Vielen Dank, Antonia. Grüße mit Köln am Ring und ich.
Ja, mache ich. Grüßt du auch alle bei
ich
dir,
mich,
die Laufenden
ich und alle
dein Ehemann und alle anderen.
Tschö.
Küsschen, tschö.
Where she holds me, where she holds me.